1. Mose 28, die Verse 10 bis 19. Jakob schaut die Himmelsleiter. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hingehst. Und ich will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass wir auch in diesen so uralten Erzählungen Erfahrungen von Menschen aus alter, sehr alter Zeit, dir ganz aktuell heute begegnen, dich reden hören können. Du hast für jeden von uns etwas Gutes, was du uns mitgeben willst. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du uns hilfst, durch deinen guten Geist zu hören, deine Stimme, das, was du uns sagen willst. Danke, dass wir das von dir erbeten und auch erwarten dürfen. Dafür wollen wir dich loben und ehren. Amen. Liebe Gemeinde, wo wohnt Gott? Diese Frage stellen wir aufgeklärten Europäer nicht mehr und lehren es unsere Kinder, wenn die uns diese Frage stellen, denn die kommt irgendwann. Ich glaube, auch unsere Kinder haben sie dann irgendwann mal gestellt. Und wir sagen, im Himmel. So meinte dann auch einmal ein Arztsohn, ja, ja, Papa, ich weiß schon, Gott wohnt im Himmel, aber du weißt doch auch, in der Kirche hat er seine Praxis. Gotteshaus, so heißt übersetzt der Name, den Jakob dem Ort gab, an dem er diesen seltsamen Traum von der Himmelsleiter hatte. Bethel, Gotteshaus. Das ist bei uns heute ein anderes Wort für Kirche. Auch wenn wir wissen, dass Gott nicht in dieser Welt aufgeht, sich nicht in einem für ihn geschaffenen Haus domestizieren lässt, so gehen wir in Gotteshäuser doch anders hinein. Manche beginnen ganz automatisch zu flüstern, wenn sie ein Gotteshaus betreten. Weil Gott dort wohnt? Diese Frage lasse ich hier einmal unbeantwortet. Ich will auch niemand etwas unterstellen. Doch stellen wir uns diese Frage doch noch einmal ganz neu. Wo wohnt Gott denn? Wo ist Gott zu Hause? Er wird doch wohl ein Zuhause haben. Er ist doch wohl kein Obdachloser. In unserer Geschichte entdecke ich drei Antworten auf diese Frage. Die erste Antwort ist, Gott wohnt bei dem Flüchtling. Gott wohnt bei Jakob, der auf der Flucht ist, der vor seinem großen Bruder flieht, weil der sauer auf ihn ist. Gott ist bei ihm, der sich seiner Verantwortung entziehen will, der dem Streit aus dem Weg zu gehen versucht, weil er Sorge hat, darin den Kürzeren zu ziehen. Gott ist bei ihm, der sich eine bessere, eine neue Zukunft erhofft als in seiner Heimat. Gott wohnt bei diesem Mann, der alle Zelte hinter sich abgebrochen hat, weil er Angst hat davor, dass man ihm in seiner Heimat etwas antut. Wer von euch ist Flüchtling? Erinnert euch, wie das war damals am Ende des Krieges, als die Russen näher kamen und ihr euch auf den beschwerlichen Weg gemacht habt, den gefährlichen Weg. Aber zu bleiben, so meinten die meisten, zu bleiben wäre eben noch gefährlicher gewesen. Eure Mütter, bei den meisten werden die Väter ja nicht dabei gewesen sein, sondern irgendwo kämpften sie noch oder sie waren schon gefallen oder waren schon in Kriegsgefangenschaft. Eure Mütter und Großmütter, vielleicht auch Großväter, sie fürchteten darum, dass sie sich verantworten mussten für das, was Landsleute dem russischen Volk angetan hatten. Menschen, die in unseren Tagen fliehen, sie haben ganz gewiss auch ihre Gründe. Niemand verlässt sein Land, seine Heimat, wenn es ihm dort gut geht und er eine Perspektive für sein Leben hat. Wer flüchtet, der ahnt, dass er auch dort, wohin er flüchtet, es für ihn nicht leicht wird. Fremde Kultur, fremde Sprache, keinen Menschen, den man kennt. Und doch, alles scheint besser als das, was in der Heimat auf einen wartet. Und natürlich muss man auch gar nicht sein Land verlassen, um Flüchtling zu sein. Es gibt Situationen, da flüchtet man sich in Parallelwelten. Man flüchtet sich bewusst oder unbewusst in eine Krankheit, weil das Leben zu viel, zu schwer, zu kompliziert geworden ist. Oder man will der Verantwortung aus dem Weg gehen für das, was man verbockt hat. Trennt sich von Menschen, weil sie einen an einen schweren Fehler erinnern oder weil sie einen vielleicht gar zur Rechenschaft ziehen wollen. Ob zu Recht oder nicht, das lassen wir einmal offen, weil das auch meistens gar nicht so einfach zu entscheiden ist. Und dann darf ich all diesen Menschen sagen, und ich gestehe, ich habe selbst schon dazugehört, darf ich also auch mir sagen lassen, Gott wohnt bei dir. So wie er Jakob nicht einfach hat laufen lassen, sondern ihn begleitet hat. Er hat ihm in dieser Nacht, in diesem surrealen Traum gezeigt, dass er da ist bei ihm. So wie auch unsere Träume ja oft irgendwie verrückt sind. Und doch irgendwie auch wahr, real. Verrückt, aber real. Da steigen Engel eine Leiter auf, die bis in den Himmel reicht und wieder herunter. Allein das ist doch schon verrückt, oder nicht? Würden wir nicht eher denken, dass sie von oben heruntersteigen, um dann wieder hochzusteigen? Aber nein, es ist umgekehrt. Es gibt also für den, der alles hinter sich lassen wollte, den klaren Hinweis, der Himmel ist für dich nicht unerreichbar geworden. Du kannst wie die Engel aufsteigen, deine Gebete zum Himmel aufsteigen, mit dem Himmel in Kontakt treten. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. So können wir es im Psalm 139 lesen. Gott ist bei dir, auch wenn du vor irgendetwas davonläufst, flüchtest, dich aus deiner Verantwortung stehlen willst. Gott wohnt bei dir. Das Zweite, da wird's dann noch mal ein bisschen krasser, Gott wohnt auch bei einem Betrüger. Ja, Gott wohnt bei jemand, der wahrlich allen Grund hatte zu fliehen, der um sein Leben fürchten musste. Sein eigener Bruder hatte schon Mordspläne geschmiedet, weil er diesen mit Hilfe der gemeinsamen Mutter betrogen hatte. Ihn und seinen fast blinden Vater. Betrogen um sein Erbe, betrogen um den väterlichen Segen. Für uns ist das heute vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber der Segen wog um etliches schwerer als das Erbe. Der Segen, er würde das weitere Leben bestimmen. Er konnte so auch nur einmal ausgesprochen werden, sehr individuell, einzigartig. Der Segen, den Jakob erhalten hatte, den konnte auch niemand zurücknehmen. Er blieb wirkmächtig. Und wir ahnen, das konnte tatsächlich schwerer wiegen als jedes materielle Erbe, mochte es noch so groß sein. Dieser Betrug war eben keine kleine Sache. Das war höchst existenziell. Ein schlimmes Verbrechen, das wirklich nicht mehr wieder gut zu machen war. Und diesem Mann, diesem Feigling und Muttersöhnchen, diesem Betrüger, dem sagt Gott von der Spitze der Leiter aus dem Himmel heraus, dort, wo Gott seine Privatwohnung, seinen Palast, seinen Rückzugsort hat, von dort sagt er Jakob zu, dass er mit ihm geht. Wohin er auch immer gehen wird. Ja, selbst wenn er zu den Toten sich legte, so hatte es der Psalmbeter entdeckt, selbst dort würde Gott bei ihm sein. So wollte Gott auch mit Jakob sein, bei ihm wohnen, ihn behüten. Und ihn auch wieder in dieses Land zurückbringen, aus dem er gerade auf der Flucht war. Ich könnte mir denken, dass dir auch die eine oder andere Situation einfällt, in der du jemand etwas schuldig geblieben bist. Oder der du jemand Leid zugefügt hast. Oder in der du jemandem etwas gesagt hast, was dir später leid tat. Aber was einmal ausgesprochen ist, kann man nicht mehr so einfach zurückholen. Es ist in der Welt. Oder du hast einen schweren Fehler gemacht und konntest ihn nicht wieder gut machen. Es war nicht zu reparieren, was zerbrochen war in der Beziehung. Und vielleicht knabberst du an der einen oder anderen solcher Situationen noch. Es lässt sich auch heute vermutlich ja nicht mehr ändern, nicht mehr gerade biegen, vielleicht noch sehr viel weniger, als es damals noch möglich gewesen wäre. Und trotzdem, ganz gleich, was du auch immer verbockt hast, welche Schuld du auch immer auf dich geladen hast, ganz gleich, wie dich ein anderer tituliert hat, was dir jemand vorgeworfen hat oder immer noch vorwirft, Gott ist bei dir. Gott lässt dich nicht im Stich. Gott gibt dich nicht auf. Gott will mit dir unterwegs bleiben. Gott wird an deiner Seite sein, ganz gleich, wohin du gehst. Gott gibt dich nicht auf. Ja, er gibt niemanden auf. Er hat einen Plan mit dir, so wie er mit Jakob einen Plan hatte. Vermutlich nicht so geschichtsträchtig wie dieser. Immerhin mit Jakob wollte Gott ein ganzes Volk ins Leben rufen. Und wir wissen, wie viele Kinder er hatte. 12 Söhne plus Töchter. Also da ist schon wirklich was ans Rollen gekommen. Aber auch mit dir hat er einen Plan. Einen, der eben für dich ist. Und der ist lebenswichtig, überlebenswichtig. Dafür ist Gott Mensch geworden. Dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Begreifen können wir das nicht. Aber es uns gefallen lassen, es glauben, das dürfen wir. Das können wir und uns ihm anvertrauen. Darauf bauen, dass er unseren Lebensweg zum Ziel bringt, über alle Irrungen und Wirrungen und Sackgassen und Umwege, doch zum Ziel. Und die dritte Wohnstadt, die ich entdecke, Gott wohnt, wo wir ihn zu finden hoffen. Der Traum hat eine tiefe Wirkung auf Jakob gehabt. Er hat verstanden, Gott hat mich nicht aufgegeben. Hier, wo er seinen Kopf auf einen Stein gelegt hatte, kleine Nebenbemerkung, wie unbequem muss das gewesen sein? Habt ihr schon mal auf einem Stein den Kopf gebettet? Er wollte doch schlafen und Kraft tanken, um weiter fliehen zu können. Und dann entdeckt er hier ist Gottes Wohnung. Hier war ihm Gott begegnet, hatte Gott zu ihm gesprochen. Hier hatte Gott ihm wieder Hoffnung geschenkt. Hoffnung, dass sein Leben doch noch auf einen guten Weg kommen könnte, kommen wird. Hoffnung, dass er nicht ein ewiger Flüchtling bleiben muss. Einer, der immer davonläuft, weil er immer Angst haben muss, dass ihm jemand folgt und sich rächt. Hoffnung, ja, das Vertrauen, dass er von Gott nicht verstoßen ist. Dieser Ort musste also ein ganz besonderer Ort sein. Und so weihte er diesen Ort, indem er den Stein, sein Kissen sozusagen, aufstellt und ihn mit Öl salbt. So wie Priester und Könige mit Öl gesalbt und damit für ihre besondere Aufgabe geweiht, unter Gottes besonderen Schutz gestellt und für sie die Kraft des Geistes Gottes erbeten wurde. So sollte dieser Ort also ein Ort sein, an dem Jakob sich an dieses Ereignis immer wieder wird erinnern können. Ein Ort, an dem er dann auch zukünftig, er und aber auch andere Menschen, Gott begegnen können, weil hier Gott wohnt. Bethel, Gottes Haus. Hast du auch einen solchen Ort in deinem Leben? Oder vielleicht gar mehrere? Hast du ihn auch mit Öl gesalbt? Wahrscheinlich eher sprichwörtlich, bildlich als im wörtlichen Sinne. Hast du ihm damit eine besondere Ecke in deiner Erinnerung zugewiesen? Vielleicht hast du auch ganz real einen Stein dort aufgerichtet oder ein Kreuz hingestellt, Blumen, die du vielleicht immer mal wieder erneuerst oder gepflanzt hast. Und wir kennen eben auch solche Stätten, die für viele Menschen besonders wurden, besonders sind und wo sie hingehen, wenn sie Gott suchen. Lourdes, Fatima, die Grabeskirche in Jerusalem, Versammlungsorte der Schweizer Täufer in der Umgebung von Zürich im Wald, die Lutherkirche zu Wittenberg oder eben eher so ein ganz persönlicher Ort, der für euch biografisch eine besondere Bedeutung bekommen habt in eurer Gottesbeziehung. Bis heute suchen Menschen an diesen Orten oder auch an solchen persönlichen Orten Gott, suchen bei ihm Hilfe und Zuflucht. Ich muss gestehen, ich bin vermutlich viel zu nüchtern, als dass ich mich an solche Orte begeben würde, weil ich denke, dort Gott leichter begegnen zu können, dort eher Hilfe zu finden. Und das ist wohl auch ein kleines Missverständnis, dem Jakob hier aufsitzt. Gott hatte ihm doch versprochen, zugesagt, mit ihm zu sein. Gott ist doch Immanuel, Gott mit oder bei uns. Jesus Christus hat seinen Jüngern versprochen und damit doch auch uns, dass er bei uns ist bis an der Weltende. Gott braucht keine Tempel, keine Kirchen, keine Altäre, um uns zu begegnen, um uns seine Nähe spüren zu lassen, um zu uns reden zu können. Gott braucht sie nicht. Und dennoch, Gott lässt sich auch an solchen besonderen Orten finden. Gott ist auch dort zu Hause. Gott hat auch da seine Wohnung, weil Menschen ihn dort finden möchten. Er hat tatsächlich in jeder Kirche seine Praxis. Habt ihr mal in einer größeren Stadt eine in der wuseligen und unruhigen, lauten Fußgängerzone liegende Kirche betreten? Tür auf, schummeriges Licht, da ist ruhig, Tür zu und plötzlich ist es, als wäre man in einer anderen Welt. Es ist eine andere Welt, da wohnt Gott. Auch dort wohnt er, wahrnehmbar, spürbar. Natürlich kann er dir genauso im Wald begegnen oder in der Wüste oder auf der Zugspitze, auf dem See Genezareth oder auf dem Bodensee, wo auch immer sonst. Wir Menschen sind unterschiedlich und der eine kann besser in der Natur zur Ruhe kommen, stiller werden, für eine Gottesbegegnung offen sein. Der andere braucht dazu vielleicht eben eher eine Kirche oder sein stilles Kämmerlein. Auch Gottesdienste helfen uns, dass wir Gott begegnen können. Selbst in Gottesdiensten in fremder Sprache oder in Gottesdiensten mit einer für uns völlig unbekannten Liturgie können wir Gott leichter, besser begegnen als ohne. Auch in den Menschen, mit denen wir da feiern. Wer Gott von Herzen sucht, von dem lässt er sich finden. Auch diesen Satz können wir und dann gleich mehrfach in der Bibel lesen. Gott wohnt in dir und in mir. Sein Geist sagt es unserem Geist, dass wir Gotteskinder sind. Wir dürfen Tempel des Geistes Gottes sein, weil Gott das so will, nicht weil wir so fromm oder heilig wären. Gott wohnt bei uns, in unserem Leben, ist mit uns auf unserem Weg und er lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Er ist immer nur ein Gebet weit weg, so hat jemand mal, ich finde, treffend gesagt. Und ich möchte ergänzen, oder eine Kirche weit weg. Oder ein anderer Ort, an dem ich mich Gott öffnen kann. Gott will, dir und mir begegnen. Immer wieder. Er will sich ja finden lassen. Uns, ihn und seine Liebe spüren lassen. Und uns begleiten. Und uns zum Ziel führen. Wir dürfen deshalb mit Paulus rufen: Abba, lieber Vater. Amen.